emprego do Brasil, entra lá.
Barcelona,
Montreal,
Monza,
Suzuka,
Budapest.
Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
Welcome to Miami. Hallo liebe Formel 1 Fans und Freunde. Naja, jetzt sind wir nicht mehr in Miami, jetzt ist die Formel 1 schon wieder abgereist, aber es war schon eine Wahnsinnsshow, ein Spektakel rund um diesen Grand Prix. Wir haben es ja gesagt, ich habe mit der Vanessa gesprochen, vor dem Rennen über planschende, verkleidete natürlich, Meerjungfrauen, also normale Frauen, die als Meerjungfrauen verkleidet waren, in den Swimmingpools an der Rennstrecke. Es gab aufblasbare Formel-1-Autos an der Rennstrecke. Es gab jede Menge Show. Und wen könnte ich besser dazu fragen, wie man denn von dieser Show die besten Fotos macht, als meinen lieben Kollegen Lukas Goris, mit dem ich ja bei Pitwalk zusammenarbeite und für andere Geschichten, für andere Magazine, auch mal bei der Bravo oder so, aber vorwiegend eben bei Pitwalk. Hallo Lukas.
Hallo Inga.
Ja Lukas, welcome to Miami. Hattest du dich willkommen gefühlt in Miami?
Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, willkommen ist man dort auf jeden Fall, ja.
Aber es klingt ein bisschen verhalten. War es dir ein bisschen zu viel Show?
Ja, mir ist es zu viel Show gewesen. Für mich sollte das Ganze irgendwie doch das Rennen im Mittelpunkt stehen. Und das Rennen ist da irgendwie nur Nebensache.
Was glaubst du, warum das so ist? Ist das die Natur der Amerikaner, der amerikanischen Fans, der ja neuen Fans, die Formel 1 ja gewonnen hat? Oder ist es die neue Formel 1 insgesamt?
Ja, es ist zumindest das, was die mittlerweile ja gar nicht mehr so neuen Herren der Formel 1 denken, dass sie ihren Fans bieten müssen. Und natürlich, also gerade zu Miami hat das, was sie da geboten haben, natürlich sehr gut gepasst. Ich meine, das ist eine gigantische Show, die da rund um das Rennen läuft. Ich meine, die Fans sind ja keine normalen Fans, sondern die, wie du vorhin gesagt hast, die schwimmen da in irgendwelchen Bassins und lassen sich wirklich gut gehen. Es ist ja auch eine sehr teure Geschichte. Also ich meine, 12.000 bis 18.000 Dollar für die VIP-Karten, das hat ja auch nicht jeder Fan, ja?
Ja, absolut. Das ist ja pro Person. Das ist jetzt nicht für eine Gruppe von 20 oder so, ne? Das ist schon ziemlich krass. Ich habe mit Vanessa auch drüber gesprochen, über die Preise des Essens so an der Rennstrecke. Da so irgendwie so ein Salat für 280 Dollar, Eiscreme für 245. Warst du denn gut versorgt?
Ich war gut versorgt mit richtig gutem amerikanischen Essen. Also die Medien haben sie da mit ordentlichen Sachen versorgt. Ja, da, I don't complain.
Sehr fein.
Im Fahrerlager selbst gibt es auch einige Stände, wo man mexikanisches Essen bekommt oder Eiskaffee oder was. Nee, das ist alles okay.
Cool. Ja, das haben sie ja in letzter Zeit öfters mal gemacht, dass man eben auch uns Journalisten und euch Fotografen und Fernsehkameras, Fernsehteams das ein bisschen rüberbringt, finde ich sehr, sehr schön. Auch in Abu Dhabi ist das, in
Bahrain
war das, ja. Dass man so einfach mal, wir sind halt den ganzen Tag an der Strecke und weg von dem Flair des Landes, wo wir gerade sind, dass man uns den Flair dann wieder so ein bisschen nahe bringt. Ich finde das sehr gut und sehr, sehr wichtig. Flair ist allerdings die Untertreibung des Jahrhunderts, wenn ich mir die Fahrerpräsentation auf der Startaufstellung anschaue. Warst du da live mittendrin?
Ich war schon in der ersten Kurve, weil ich ehrlicherweise das gar nicht wusste, dass die da eine riesen Bühne aufbauen. Ich habe mich nur gewundert, was machen sie da jetzt? Weil sie haben ja die ganze Startzielgerade quasi abgeriegelt damit. Da sollten vorher noch die Shuttle-Fahrzeuge für die Fotografen rausfahren und die wurden gleich geblockt, die kamen gar nicht da durch, weil die Strecke eben schlicht einfach blockiert war.
Das heißt, du musstest drunter leiden? Ihr alle mussten, die Fotografen mussten drunter leiden, dass es diese Show gab?
Ich habe nicht drunter gelitten, ich habe mich amüsiert.
Okay. Aber du musstest dann laufen oder wie war das?
Ich bin gelaufen, ja.
Okay. Naja gut, vielleicht kann man das nächstes Mal auch besser regeln. Es gibt sehr, sehr kontroverse Meinungen. Es gab gerade bei Twitter, wo ich ziemlich aktiv bin, auch während des Rennens, so ein bisschen so einen kleinen Live-Ticker auch auf meinem Twitter-Kanal mache, gab es viel, viel Schimpfe für diese Präsentation. Aber man muss mal eines sagen, ob man das jetzt super gut findet oder super, ich will jetzt nicht die Worte wiederholen, die da überall gestanden und gesprochen waren, oder super nicht gut, ja. die Formel 1 hat wenigstens, die hat was probiert. Sie probieren immer mal wieder was Neues, sie probieren auch was auf die Länder einzugehen, mal klappt's, mal nicht, mal passt den Leuten der Formel 1, mal nicht. Aber du kannst nicht immer im alten Trott bleiben und du kannst nicht immer alles gleich machen. Aber jetzt haben sie uns ja vor ein paar Jahren die Grid Girls weggenommen.
Ja.
Ich fand, wenn die Damen schick angezogen waren, die mussten ja nicht halbnackig sein. Aber wenn die schick angezogen waren und die hatten ja auch zum Beispiel in Österreich in Dirndl und so, die hatten ja, ich habe öfters mich mit denen unterhalten, ich habe die auch oft auf meine Partys eingeladen, wenn ich Partys organisiert habe, die hatten Spaß daran.
Natürlich.
Da war, also ich habe nicht eine, ich habe nicht mit allen gesprochen, um Gottes Willen, aber ich habe nicht eine gesprochen, die sagte, ich muss mich jetzt da hinstellen und ich will das nicht anhaben, sondern das waren junge Damen, Models oder
Studentinnen.
Sportlerinnen, Studentinnen, die das cool fanden, da zu stehen. Früher war das ja auch dann noch so, auch noch zu Zeiten von Eddie Irvine, der übrigens ja auch, den habe ich auch in Miami gesehen, da ist ja eine große Immobiliengröße inzwischen im Großraum Miami, wo der viele Immobilien, teure Immobilien aufgekauft, renoviert und wieder sehr gut verkauft hat. Aber auch zu seinen Zeiten war das schon so, dass die eine oder andere schon drauf gehofft hat, dass sie ihre Nummer einem Rennfahrer, ich bevorzugt dem, vor dessen Auto sie stand, geben darf und da sich was draus entspinnt. Mann, wer war denn mit einem Grid Girl? Ist nicht Jos Verstappen, also der Papa von Max, mit einem ehemaligen Grid Girl zusammen gewesen oder sogar noch zusammen?
Die war doch Rennfahrerin, die.
Ja, die Mutter von Max. Nein, ich meine jetzt eher in Neuzeit seine aktuelle oder letzte, weiß gar nicht, ob das noch aktuelles Lebensgefährt, ich weiß es nicht. Jos, sei mir nicht böse, ich habe was gehört, aber vielleicht stimmt's ja auch nicht. Nein, aber warum ich das Thema Grid Girls aufgewärmt habe, da standen die ja da in diesem riesen Torbühne-Dings da, was da hingebaut wurde, und kamen da raus und liefen durch ein Spalier von sehr elegant tanzenden, Pompon-wedelnden, in hautengen Anzügen mit hohen Schuhen stehenden sportlichen Cheerleaders.
Ja.
Ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber ich habe mich dann schon gefragt, wie vereinbart sich das jetzt damit, dass wir keine Good Girls mehr haben dürfen? Oder ist das einfach, weil diese Cheerleader gerade in Amerika halt einfach, das ist ja ein Sport, das ist ja ein ganz tougher Sport. Die müssen ja richtig viele Kunststücke können, die müssen topfit sein. Da werden Wettkämpfe gemacht, also nichts dagegen. Aber naja, gut, auf jeden Fall sah es schön aus. Aber ursprünglich war der Plan, dass die Fahrer ja in Vierergruppen da durch müssen. Und dann kam jeder Einzelne, das hat sich ganz schön angezogen, oder?
Ja, natürlich. Ja, vor allen Dingen die zuletzt rauskamen, also Max, die mussten halt wahnsinnig lange da rumstehen und warten. Ne? Und das war ja auch auf der Startzielgeraden nicht unbedingt kalt. Es war ja da auch sehr warm.
Ja, der Max stand da mit seiner Eiswürfelweste.
Ja.
Also, ich weiß nicht, da könnte man doch von Red Bull aus diese Weste ein bisschen mehr mit Sponsoren verkleiden. Aber dann ist sie wieder dunkel und wahrscheinlich wird es dann wieder warm, ne? Also, naja.
Also, was ich halt nicht verstanden habe, bei dieser Show, also ich, Will I Am, okay, der hat da seinen Song da zum ersten Mal performt, aber der andere, wie heißt der, Cool irgendwas?
LL Cool J, den kennst du auch noch.
Warum muss ein Rapper die Stars da ankündigen? Hätte es da nicht irgendwie was Besseres gegeben? Was besser ist, ist ein falscher Ausdruck, aber was Passenderes.
Ja, also
das habe ich nicht kapiert.
Die USA haben Michael Jordan oder so, jemand wäre cool gewesen, ne?
Ja.
Irgendeinen Sportler, ja.
Richtig.
Aber die USA stehen auf
die Rapper.
Auf Popstars. Schau dir den Super Bowl an. Ja.
Ja.
Die stehen auf Popstars. Und vielleicht hat man auch im Rahmen der ganzen Lewis Hamilton Freundschaft und Initiativen.
Das kann sein.
Das sind ja vielleicht Kumpels von ihm, weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat man es deswegen gemacht. Ich weiß es nicht. Ich denke, die Grundidee, die Fahrer wirklich zu präsentieren, ist keine schlechte.
Nein.
Die ist gut. Und man hat, das war schon, also ich habe einige Leute, mir kam das auch so, es war schon so ein bisschen so Rom-Kolosseum und jetzt kommen die Gladiatoren raus, oder?
Mhm, richtig. Vor allem, wenn der Yuki Tsunoda rauskommt, 1,60 große Gladiator.
Der Samurai aus Japan. Nein, also ich denke, du wirst nicht rausfinden, wie es bei den Fans weltweit ankommt, wenn du es nicht probierst.
Absolut.
Ja, sind wir uns einig? Du wirst auch nicht moderner, wenn du immer das Gleiche machst.
richtig.
Insofern, Hats off und mal schauen, wie es beim nächsten Mal wird, oder?
Ich würde das nur etwas früher machen. Sie haben es ja vor 2 oder 3 Jahren, das war vor Covid, 2019 oder wann, haben sie in Austin mal gemacht. Und das war noch pompöser, aber das war einfach früher im Ablauf. Weil,
ja, da hatten die doch den Buffer oder wie der heißt,
genau,
diesen super berühmten Box-Promoter-Ansager.
Ja, das wurde damals auch sehr kritisiert und ich stand dort wirklich, das war auch richtig angekündigt und wir durften dort stehen und die kamen auf uns zu und das fand ich gut. Ja, so als Experiment mal. Und das jetzt eben war irgendwie, ja, wie so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Also so, wir probieren mal noch was. Wie gesagt, damals in Austin, da war das irgendwie noch pompöser. Und witzigerweise hat mir das damals besser gefallen. Aber egal.
Ha, okay. Ja, siehst du, ich denke, was Sinn macht, ist, wenn die so ein Survey machen, so eine Umfrage einfach, ja, um zu gucken, wem hat's gefallen, was würden die Leute sagen. Was mir zum Beispiel so gut gefallen hat, apropos Fans, das von einer argentinischen Designstudentin entworfene One-Off Miami Design für den Red Bull. Sah cool aus, oder?
Mhm. Ja,
es hat auch gemacht. Auf deinen Fotos, glaube ich, echt gut gewirkt.
Ja, ja, wobei so viel anders war es eigentlich gar nicht. Also ich habe jetzt gar nicht so den großen Wow-Effekt gehabt. Es hat aber perfekt gepasst zu der ganzen Miami-Stimmung. Nein, das war schon in Ordnung. Aber noch eins, Inga, zu dieser Show da. Ich stand ja in der ersten Kurve und habe mich nur gefragt, wie bekommt ihr diese riesen Bühne da jetzt? Weil es waren ja nur noch 12, 13 Minuten bis zum Start, ja?
Ja.
Die haben wahnsinnig schnell in großer Hektik und Eile dann diese Bühne abtransportieren müssen. Und ich habe mich nur gefragt, habt ihr auch alle Schrauben und alles, was da vielleicht noch verloren gegangen ist, wirklich weggefegt, ja? Ja, du lachst. Ich meine, da fahren die Rennfahrer oder die Autos nachher mit 300 km/h über die Zielgerade. Und wenn da irgendwas liegen bleibt, kleinste Schraube, das kann schon mal gar nicht so gut sein. Ja,
das stimmt. Apropos Schraube, Felipe Massa kann davon ein Lied singen.
Sag ich nur Felipe Massa, ganz genau. Und das war so mein, dass ich, Mensch, jetzt habt ihr da ein Riesending aufgebaut. Es müsste wieder abbauen, müsste wieder wegschieben. Was hat denn die gesamte Strecke blockiert, ja?
Das war der Wahnsinn, ich weiß. Ja. Und ich war beeindruckt, wie schnell das wieder weg war. Aber ja, absolut, das ist absolut ein Punkt. Vor allen Dingen, was ich auch gesagt habe im Pitcast mit Norbert Okenga. Mhm. Ich habe gesagt, das war eine Show, zum einen für die Fernsehzuschauer. Für die hätte man es vorher aufzeichnen können, zum Beispiel am Samstag oder so.
Zum Beispiel, ja.
Oder irgendwann. Richtig. Ja, das musste nicht live sein. Und es war eine Show für die ganzen Gäste vom Paddock Club und von den Gästen auf der Haupttribüne oder
richtig,
den Fans auf der Haupttribüne. Richtig. Alle anderen am Rest der Strecke, die haben es ja wie eh nur, wenn dann überhaupt, über die Bildschirme gesehen.
Ja.
Also wäre vielleicht da die Überlegung, macht man das vielleicht nicht vor dem Rennen, denn das war ja das, was die Fahrer auch gesagt haben.
Ja.
Ich glaube, kein Fußballer würde sich zu so einer langen, das ist ja nicht nur diese Show der Vorstellung, sondern dann kommt die
Hymne noch.
Die Hymne. Dann davor, vor der Hymne, ist die Fahrerparade, also vor dieser Vorstellung, ist die Fahrerparade, wo sie diesmal ja nicht nur auf dem Truck zusammen, sondern einzelnen Oldtimern bei brennender Sonne um die Strecke gefahren werden. Das sind alles Sachen, die in einer Zeit passieren, wo die Piloten, die, und das muss man einfach auch mal ja klar so sagen, auch wenn sie es selber nicht sagen, die ja schon ihr Leben riskieren, wenn sie da auf die Rennstrecke rausgehen.
Ja.
Wo die nochmal in sich gehen, sich sammeln,
richtig,
mit dem Ingenieur sprechen, nochmal ins Auto reinhören und in sich. Und das wird ihnen mit so einem Tamtam-Showgedöns genommen. Also ich habe den Pierre Gasly bewundert, der sich trotz alledem dann nach der Hymne, bevor es ins Auto ging, noch mit seinem Trainer hingestellt hat und dieses Geschicklichkeitsreaktionsballspiel macht. Ja. Ich habe das selber oft genug probiert. Ich kriege es nicht so hin wie er, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich werde besser. Irgendwann werde ich ihn herausfordern. Nein, aber das sind ja alles Routineübungen, Routine-Sachen, die die machen, um dann in diesen Tunnel reinzukommen, oder?
Um topfit zu sein für den Moment, wenn die Ampel ausgeht und Richtung erste Kurve. Da ja, das Beste rauszuholen, ne? Das ist ganz klar. Zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, Fahrerparade. Man hätte diese Show, diese Vorstellung auch vor der, also zu Beginn der Fahrerparade machen können. So, da kommt hier der Fahrer XY raus, Yuki Tsunoda, winke, winke, und dann setzt er sich in sein Auto und fährt die Runde, ja? Da wäre genau. Das Ganze,
vor allen Dingen, so das ist eine super Idee, Lukas. Das ist eine super Idee, denn ich war schon oft genug bei dieser Fahrerparade da, während die Piloten rauskommen und in diese Autos gehen. Ist genug Zeit für richtig. Jemanden wie LL Cool J zum Beispiel oder auch zwei Leute, ja, sich dahin zu stellen und zu sagen, und hier kommt Yuki Tsunoda und er setzt sich in seinen Honda und hier kommt Charles Leclerc und er setzt sich in den schicken Ferrari oder irgendwie sowas, richtig. Ja?
Genau.
Und dann noch zu sagen, Charles Leclerc aus Monaco, bla bla bla. Was ich sagen muss, während dieser Show, irgendwie ist mir das so richtig bewusst geworden, aus wie vielen verschiedenen Ländern diese Piloten eigentlich kommen. Wir wissen das, ja, wir kennen alles. Aber wenn du das so nochmal so gesagt kriegst, denkst du so, boah ey, Wahnsinn.
Genau, ja, ist eine Weltmeisterschaft.
Im wahrsten Sinne des Wortes, wo die alle herkommen, ja. Wahnsinn. Also ja, ich finde deine Idee gut. Da könnte man das richtig schön machen. Müsste keine pompöse Bühne auf. Ich möchte auch nicht wissen, was dieses Ding gekostet hat. Keine pompöse Bühne aufbauen, musste auch nicht Angst haben, dass da irgendwelche Schräubchen liegen bleiben, hat die Zeit gut genutzt, die Fahrer haben keine Extrazeit,
genau.
Wenn dann nur marginal. Mhm. Also, Lukas, geh zu Stefano und schlag's ihm vor.
Mach ich.
Und du darfst dann die Fotos, apropos Fotos, wo war der beste Spot dieses Wochenende?
Der beste Spot, der war hinten.
Am Strand.
Ja, ne, der wäre eigentlich gewesen, hinten. Vor Beginn der langen Geraden da in diesem Geschlängel. Aber das ist so weit weg, dass man dort eigentlich gar nicht so richtig hinkommt.
Vor allem, wenn der Shuttle nicht fährt wegen der Bühne.
Ja, genau. Dann vor allen Dingen nicht. Ja. Und wir durften nicht mehr auf die eine Brücke, die zum Highway gehört.
Nein.
Da durften wir letztes Jahr noch, was heißt, durften wir auch nicht, aber wir haben es einfach gemacht. Und erst danach hatten wir uns aufgeklärt, dass es also ein Riesenvergehen ist, wenn man, auch wenn der Highway stillgelegt ist, weil das war ja Teil der Rennstreckenumgebung, dass man da nicht hinstehen darf.
OMG, und du weißt, in den USA bist du ganz schnell verhaftet bei sowas.
Genau deshalb. Und diesmal haben sie gleich am Donnerstag überall jeden Zettel hingelegt, hey, da dürft ihr nicht hin. Und wir so, schade, es waren die schönsten Bilder.
Ja. Durfte irgendjemand da hin? Also ich meine, haben die Miami-Leute ihre eigenen Fotografen hingestellt?
Ich habe also keine Bilder von dort gesehen. Von
der Position. Gut, dann waren sie wenigstens konsequent. Ja, das ist doch schon mal was. Und ansonsten? Schöne Bilder mit Palmen oder so? Hast du die Fake Marina fotografiert?
Nee, die habe ich letztes Jahr fotografiert. Weil wenn du die Autos drauf bekommst, siehst du von dieser Marina nicht so arg viel, ehrlicherweise.
Ach, okay.
Wenn du hingehst, da ist es wirklich lustig, es sieht wirklich echt aus. Es sei denn, wie letztes Jahr habe ich ein Bild gemacht, wo dann ein Vogel einfach über das Wasser gelaufen ist.
Sehr
das gemalte
gut.
Wasser.
Sehr gut.
Aber von der Strecke aus siehst du relativ wenig. Da musst du aus der Luft, auch vom Helikopter aus, dann vielleicht eher. Ansonsten, ja,
hast du das eigentlich mal gemacht? Oder warst du mal so bei den Indycar-Rennen, haben die auch Zeppelin oder so? Hast du sowas mal gemacht?
Ich bin schon mal mit Helikopter mitgeflogen. Ist aber schon einige Jahre her.
Cool. Ja, das möchte ich auch mal machen.
Melbourne geht das immer. Da kann man das machen.
Ach.
Früher in Adelaide haben sie es sogar angeboten, da sind sie sogar mal gekommen und willst du nicht mal. Also in Australien ist das relativ üblich oder möglich.
Ja, meine geliebten Australier. Na, war klar, wenn dann bei denen. Lukas, ich denke, wir haben über die Show gesprochen, über das Renngeschehen. Gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen, oder? Es war die Max-Show und das zu Recht. Man muss ihn einfach dafür loben.
Es ist der beste Fahrer im besten Auto. Dann kommt genau das dabei raus. Aber eins müssen wir noch über eins müssen wir noch sprechen.
Ja?
Über das eigentliche Fahrerlager.
Ja, erzähl.
Also in der Mitte.
Das war der Hammer.
Dolphin-Stadion, die Hospitality-Gebäude der Teams aufzubauen, ist natürlich erstmal eine tolle Idee. War ich wirklich beeindruckt, bis ich dann runtergegangen bin und dann gemerkt habe, bei 35 Grad bist du wie in einem Kessel, logischerweise in diesem Stadion, ohne einen Luftzug. Und dann war die Idee schon gar nicht mehr so toll.
Und ich habe auch gesehen, etlichen Leuten sind im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge gestanden, weil dieser Kunstrasen sich richtig elektrisch aufgeladen hat.
Ja, richtig. Das auch noch. Ja.
Das gab bestimmt sehr lustige Bilder. Ich stelle mir vor, gut, bei Lewis Hamilton, die Zöpfchen, die sind schwer genug, die bleiben unten. Ja. Aber ich stelle mir vor, Valtteri Bottas geht hinten die Fokuhila-Frisur nach oben oder so.
Der Mallet.
Der Mallet, genau. Mit deutschen Fokuhila. Ja, also es war schon spektakulär, dieses Fahrerlager da. Aber es war wie so in einem richtigen Talkessel drin. Ja. Und es war, glaube ich, auch, es waren lange Wege, oder? Also ich meine, wenn die Teams, wenn du jetzt von der Box zu deiner Hospi wolltest, weil du mal eben schnell, deine Trinkflasche vergessen hattest, dann musstest du aber laufen.
Dann musstest du laufen, und zwar teilweise, wenn du geradeaus durchlaufen wolltest, dann musstest du durch drei Gebäude, sogenannte Clubhouse. Da gab es auch leckere Sachen zu essen und zu trinken und zu angeboten. Aber wenn du dann nur schnell durchlaufen musstest, dann war es ziemlich lang. Und vor allem, du hast auch nie gewusst, wo die durchlaufen. Es gibt einen Osteingang, einen Südeingang, einen Westeingang. Es gab also, oder Northwest und keine Ahnung. Es gab drei Möglichkeiten, um in dieses Stadion da reinzukommen, vom eigentlichen Fahrerlager aus.
Immerhin. Ja. Und Pressezentrum war auch ziemlich cool. Man konnte also teilweise vom Pressezentrum tatsächlich runtergucken in dieses Stadion, also auf das Fahrerlager, war auch cool. Wobei ich muss sagen, wenn ich kann, dann bevorzuge ich im Pressezentrum immer den Blick auf die Rennstrecke, auf die Autos. Ja. Ich freue mich auf Imola. Da werde ich mir hoffentlich einen Platz am Fenster ergattern können. Mhm. Und ich freue mich auf, in Monaco geht's so ein bisschen. Je nachdem, wo du bist, kannst du, wenn du aufstehst, aus dem Fenster rausgucken und siehst die Rascas. Ja. Barcelona immer ganz
gut. Barcelona ist gut.
Ja, Barcelona ist super. Also das sind jetzt, und es geht ja jetzt auch Schlag auf Schlag. Und deswegen halten wir unseren heutigen Podcast kurz, denn ich habe noch ein Interview. Ich habe ein Exklusivinterview gemacht mit einem guten Freund, Bekannten von mir, mit Ottmar Safnauer, dem Teamchef vom BWT Alpin, über die neu entdeckte und bei ihm in seinem Fall die langjährige, jahrzehntelange Liebe der Amerikaner zur Formel 1. Hm. Lukas, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten
Alles
Mal.
Alles klar. Danke, Inga. Tschüss.
Tschüss.
Ottmar, you grew up in or near Detroit. Is that correct?
Yeah, just north of Detroit in the suburbs, but I went to university in Detroit.
Okay, so you're one of the very few Americans in the Formula One paddock, and you have been for many years. How proud are you to have three home Grand Prix in your home country?
Well, I think it's wonderful that the fan base will enable three Grand Prix. So the thing that I'm most happy about is that the American fan base is now realizing what a great sport we have. I went to the first race in the early 1980s in Detroit when Formula One came to Detroit, and I quickly realized what a great sport it was after going to watch it live. And it's really pleasing for me to see that other Americans are getting to enjoy our wonderful sport and not just focus on the big four of football, baseball, basketball, and ice hockey.
So you do live obviously in the UK, but I know you have still close ties to the US. How have you experienced that growing love of the Americans and Formula One over, let's say, the past 10, 15 years? Because we've had Indianapolis, we've had excitement, and then there was no Grand Prix, and now it's just coming back even so much stronger.
Yeah, so, as you know, Inga, our sport's always been fabulous. It's the pinnacle of motorsport. The technology is at its pinnacle as well. It just, it was a well-kept secret from the Americans, and I think, one, having three races helps. But two, I think the Netflix series Drive to Survive has really given a platform for us to be able to explain how great the sport is. And I think that had a big influence on people now being able to enjoy Grand Prix racing.
What other reasons do you see? Is it a general increase in the U.S. in interest in motorsport, or is it more looking at the at Europe or other sports? Why do you think, when you talk to friends back in the U.S., what do they say?
I think, when I talk to the friends in the U.S., one, they're starting to understand the sport more, and the more understanding they have of the technical regulations, sporting regulations, what it's about, understanding the tires, the technology, the more enjoyment they get. And I think also what Drive to Survive have done for them is also show some of the behind the scenes goings on, and understanding the sport from behind the scenes as well as what's happening on track and the sporting aspect of it means that you total have a better appreciation and therefore better enjoyment. And I think that's what's happening.
Haas being a U.S. team, does that help too?
It could do, but I think Haas as a U.S. team was there before Drive to Survive and didn't have such a big impact as understanding the sport.
Okay.
And how now we...
We have a
U.S. – we have an American driver as well, Logan Sargent. So and here in Miami, for sure, he'll have an impact because I think he's from Fort Lauderdale, so not just up the road. So Logan will help too, and specifically Miami.
What about the – we've heard about the Andretti Formula One team plans. What do you think about it yourself from the team's perspective, and would that help Formula One in the U.S. more? Or
yes, so Andretti have they've got to go through a process with the FIA and FOM to gain their entry, and fingers crossed that they will gain an entry. But as far as we're concerned, you have to do so first gain the entry, and then thereafter we'll start planning.
And would you like to see a fourth U.S. Grand Prix? And if so, where?
Well, that's a good question. And, I think the U.S. market is the biggest market in the world, can definitely support another race. I used to always say that, a good combination would be kind of like a vacation destination and a race. And we've achieved that with Las Vegas and Miami. Austin's a great city. I'm not sure it's such a vacation destination, but it's a great city. But, a fourth race in America, that's really not for me to say, because there's loads of other considerations as to where we go. We're a global sport. We don't want to be too focused on one nation, because we do move around globally. That's more a consideration for Formula One management. And we will be supportive of them regardless of what they choose. But I think from an economic standpoint, for sure, America could support another one.
I know your sport. I know a sport where we could go. I was back in the days of Chemka, I was a bit involved in the, at the time, planned Hawaii Grand Prix, which never happened, though.
Hawaii Grand Prix. Yeah. Hawaii. Wouldn't that be great? Yeah. That fits. It's definitely a holiday, a vacation destination, that's for sure.
How different? I've been to many U.S. sports events, not just races, but mainly a lot of the races. How different are the U.S. fans to European fans? Like the U.S. fans, they have the tailgate, they have the barbecue. They're more like the family, just spend the whole day there.
Yeah, they definitely make it more than a day, but a weekend event, and they make it they make it a big deal that they're going. I met some fans yesterday from Chicago. They came all the way down to Miami, and not only are they here for the race, but they're also on the beach. At night they go out to dinner, and they make it an entire experience. So, but a weekend long experience, which is nice to see. So, once you commit to the race, you do other things around it.
So, one question that I haven't got on my list, I would still like to ask: if you got an American friend who has no idea about Formula One, how would you convince him to come?
Well, if they had no idea, first of all, I would tell them it's the pinnacle of motor racing, and there's no other spectacle like it on the planet. So it's unique in that way. Although it's car racing, there's nothing that comes close. So if you want to see the best of the best car racing, come to Formula One.
And what is the best about Miami?
The weather's fabulous this year, and it's been sold out for a long time, which means the fans appreciate the product, the sport, and what we do.
I wish you and the team good luck.
Nice to see you, and hope to see you soon.
Fingers crossed.
Thank you.
Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.